Triggerwarnung. In der heutigen Folge thematisieren wir unter anderem sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen. Dies kann eine retraumatisierende Wirkung haben. Sollte diese Folge für euch gerade also nicht das Richtige sein, freuen wir uns, euch in einer späteren Folge wieder begrüßen zu dürfen.
Some people say a man is made out of mud.
Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe.
Another day older and deeper in debt.
Staffel 2, Männlichkeit und männliche Perspektiven.
I owe my soul to the company store.
Ich finde es noch wichtig, dass Sex, glaube ich, ein Ding ist, eine Facette, bei der ganz viele Männer mehr als in anderen Bereichen ihres Lebens spüren, wie sehr sie unter patriarchalen Strukturen auch leiden und davon betroffen sind. Also bei mir ging es total so, dass ich so für ganz viele Probleme, die ich damit habe, irgendwann so die Ausrede und den Ausweg gesucht habe, so, ah, das scheiß Patriarchat erwartet irgendwie Dinge von mir, die ich nicht liefern kann. Und dass es auch cool ist, wenn darüber so eine Bewusstwerdung stattfindet. Aber dass sich, glaube ich, da die Perspektive, dass man sich da nochmal reflektieren sollte und nochmal fragen sollte, ob das wirklich die schlimmste Wirkmacht des Patriarchats ist, dass man selbst beim Sex-Performance-Druck oder whatever fühlt. Oder ob es nicht doch auch noch Machtstrukturen und Menschen gibt, die davon schlimmer betroffen sind und so.
Voll. Voll, das würde ich auch nur unterschreiben, zu sehen, dass man, ja klar, man leidet selber drunter, aber man ist auch die Person, die halt Leid dann ausführt oder verursacht.
Und damit hi zur dritten Sexfolge der zweiten Staffel unseres Podcasts Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke, Männlichkeit und männliche Perspektiven. Und Business as usual, Lotte und ich, Eva, sitzen hier und reden über Sex again.
Ja, aber wir finden drei Folgen zu Sex, das reicht dann jetzt auch mal. Mhm. Es gibt ja schließlich auch noch andere Themen. Aber jetzt bringen wir das Ganze erstmal zum Abschluss.
Ja, musstest du dir einen anzüglichen Orgasmus mit verkneifen?
Ja, weil wir haben ja gelernt, also das war ja eine der Lektionen, dass der Orgasmus den Abschluss setzt. Und genau, nee, also jetzt ernsthaft weiter. Das, was die beiden Interviewten da gerade gesagt haben, schließt ja perfekt an das Ende der letzten Folge an. Da hatten wir beim Thema Grenzüberschreitungen aufgehört.
Teilweise würden meine Ex-Partnerin das ja vielleicht auch gar nicht so sehen. Aber ich bin mittlerweile bei dem Punkt, dass ich sage, ja nee, aber sie hatte in dem Moment keinen Bock. Und ich habe dann trotzdem alles daran gelegt, mein Bedürfnis halt irgendwie zu befriedigen. Und das war dann aus so einer verkappten, niedlichen Art und Weise. Aber ja, eigentlich war es eine Grenzüberschreitung.
Ich habe beides auf jeden Fall erlebt. Also ich kenne auf jeden Fall den Moment, in dem ich der Part bin in der Beziehung, der jetzt gerade irgendwie mehr Lust auf Sex hat als die andere Person. Das, glaube ich, aber seltener passiert insgesamt. Aber ich als andersherum. Ich glaube halt, dass, was ich nie erlebt habe und was es natürlich so diese beiden Wirkmächte sozusagen, ob ich jetzt in der Position bin oder mein Gegenüber, das waren immer nur Frauen, so, was das halt so zu so völlig unterschiedlichen Dingen macht, ist halt, dass ich mich natürlich, ich habe mich nie irgendwie unterlegen in irgendeinem Machtverhältnis gefühlt oder bedroht oder so. Also ich hatte nie das Gefühl, ich könnte jetzt auch gegen meinen Willen sozusagen nicht aus dieser Situation entfliehen. Das war immer so, ich habe mich dann eher so gefühlt, als wäre ich so, würde ich jetzt so ein mit so ein bisschen so ein Augenverdrehen, so, okay, dann mach halt jetzt so mäßig, weißt du, so, also, ja. Ich hatte nie Angst, zum Beispiel. Das hat da nie eine Rolle gespielt. Zumindest nicht vor der anderen Person.
Also das wäre auch super krass, wenn das so weit kommen würde.
Ja, aber ich meine, es ist in extrem vielen Fällen, ja, wenn voll. Das Frauen passiert, sicherlich so.
Aber es ist eigentlich so ein absolutes No-Go. Also, es ist so eigentlich so das absolute Rot. Es ist viel zu schlimm, dass es einfach häufig passiert. So,
Und ich finde es ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass ich das genauso sehe wie im Anfangszitat. Also eine patriarchal eingerichtete Welt ist klar für alle Beteiligten scheiße, weil es eben Druck erzeugt und Unsicherheiten. Aber für Personen, die sich nicht als so klassisch, in Anführungsstrichen, männlich begreifen, wie eben Frauen, aber auch Transfrauen, transmännliche Personen, ist Sexualität auch ein Gebiet, was einfach ganz oft mit Gefahren verbunden ist.
Ja, und wir können es ja auch ganz klar sagen, wir sprechen gerade von sexualisierter Gewalt. Und sexualisierte Gewalt kommt nicht von ungefähr, sondern die hängt ganz entscheidend mit dem Bild von Sexualität zusammen, das wir in dieser Gesellschaft haben und auch mit einer ganz klaren Rollenverteilung hinsichtlich Sexualität. Und das lässt sich ganz gut unter dem Begriff der heteronormativen Sexualität zusammenfassen.
Ja, vielleicht können wir an der Stelle mal ganz kurz darüber reden, was heteronormativ eigentlich bedeutet. Und zwar geht es da um eine gesellschaftliche Vorstellung oder Erzählung von Sexualität, die behauptet, es gebe eine richtige, eine normale Sexualität. Und normal ist demnach, wenn genau ein so ein eben ganz typischer Mann und so eine ganz typische Frau Sex haben. Dabei wird vordergründig auch an Penetration gedacht und Schluss ist eben dann, wenn der Mann kommt.
Und dieses heteronormative Modell ist insofern problematisch, als es auch mega stark in die Gesellschaft zurückwirkt. Also zum einen strukturiert es einfach krass unsere Beziehungen und unser Zusammenleben. Daher liegt zum Beispiel auf Paarbeziehungen und auf Kernfamilie so dieser ganz klare Fokus. Und das ist es ja auch, was im Prinzip als das gängige Lebens- und Liebesmodell betrachtet wird. Und das hat ja auch ganz, ganz viel mit der kapitalistischen Arbeitsteilung zu tun.
Ja, das hat man jetzt auch in der Pandemie gerade ganz gut sehen können. Da wurde ja viel mit der Vorstellung gearbeitet, dass ein Hausstand genau so ein Paar beziehungsweise eine Kernfamilie ist. Mhm. Und ja, die brauchen ja auch nicht viel mehr als sich selbst und ihre traute Gemeinsamkeit, um durch die Pandemie zu kommen. Mhm. Und diese Vorstellung besteht, obwohl beispielsweise in Berlin 53% aller Haushalte Single-Haushalte sind. Kurz gesagt, auch die Corona-Politik war klar in diese heteronormativen Vorstellungen von Zusammenleben angepasst, obwohl das eben vielerorts komplett vorbeigeht an der Lebensrealität von Leuten. Aber genau, da können wir auch nochmal auf die Folge 4, Arbeit oder Liebe, der ersten Staffel verweisen. Mhm. Da sprechen wir nämlich darüber, warum Kapitalismus und Patriarchat so stark miteinander verwoben sind und zusammengehören.
Genau, und um zum Abschluss dieses ganzen Informationsschwalls zu kommen, wie gesagt, mit Heteronormativität geht auch eine Idee von Männlichkeit einher, die wir schon in der ersten Sexfolge angeschaut haben. Also so dieses Bild des aktiven, potenten, triebhaften Mannes, der Sex haben muss, um als Mann zu gelten.
Und das ist trotzdem irgendwie so ein großer Schritt, irgendwie dieses Eintritt zum Mannsein, irgendwie Geschlechtsverkehr mit einer Frau zu haben, dieses Ticket und gleichzeitig, wo wir auch schon drüber diskutiert haben, dieses männliche Recht auf Sex, was halt dadurch irgendwie so gegeben ist, dass es so omnipräsent ist, dass man das einfach dann auch so haben kann. Und wie das dann für so Drucksituationen aufbaut, hat man halt einfach einen Moment, wo man halt auch Übergriffigkeiten produziert. Also, stimmt, dass einfach voll sich so viele Dudes dann, okay, ey, ich muss das jetzt irgendwie machen und dann, ey, ich habe eh noch nie wirklich gelernt, irgendwie zu reden oder großartig zu reflektieren und dann bist du halt der Typ, der sich dann nachts um 3 in so einer Dorfdisco irgendwie hinten an der Frau reibt und hofft, dass es jetzt irgendwie passiert und das, also, da haben wir dann das Problem, dass so Übergriffigkeiten produziert werden und ja, da müsste man eigentlich viel früher noch ansetzen, um, damit das gar nicht so dazu kommt.
Ja, irgendwie ein krasses Bild, was da gezeichnet wird. Aber ich kenne das tatsächlich auch ganz gut. Also viele meiner Erfahrungen, was so sexuelle Übergriffe angeht, kamen genau in so einer Situation auf und auch oft in so einer Situation mit Alkohol. Und mir ist neulich aufgefallen, wenn ich so an sexuelle Übergriffe bei mir denke, dass es da so genau zwei Optionen gibt oder gab, so an Erfahrungen, die ich gemacht habe. Am meisten sexuelle Übergriffe sind mir tatsächlich dann passiert, wenn ich irgendwie Bock hatte, nett zu sein und nicht so in einer Abwehrhaltung gegenüber Typen, sondern also manchmal hat man ja einfach Bock, ja, keine Ahnung, mal naiv, nett unterwegs zu sein.
Einfach halt freundlich.
Ja, genau. Und mir ist aufgefallen, dass immer wenn ich genau in so einem Modus war, dann gab es so zwei Formen von Typen, die das sofort quasi ausgenutzt haben und einen so als verfügbar betrachten und als könnten, also würden sie über einem stehen und dann halt sofort so dieses Machtding. Und dann gibt's aber auch noch eine andere Gruppe von Typen, die das mitbekommen und sich so ein bisschen übereinstellen und so ein bisschen, naja, schützender Retter oder sonst was, weil sie zum Beispiel so eine Situation mitbekommen und dann aus diesem, ich hab dich jetzt beschützt, Ding wiederum so eine Situation entsteht, dass sie dann irgendwie das Gefühl haben, sie hätten jetzt ein Recht auf einen.
Dazu fällt mir auch gerade die Situation ein, leider haben wir das Material verloren, aber wir waren ja am Männertag letzten Jahres, am sogenannten Männertag, waren wir in einem Biergarten bei Krostitz oder in Krostitz sogar und da gab es die Situation auch, dass wir halt Männer versucht haben, ins Gespräch zu involvieren und auch gleich in der ersten besoffenen Männerrunde die alten Herren davon ausgegangen sind, dass der Fakt, dass wir uns quasi für sie interessieren, weil wir sie nach einem Interview fragen, ausschlaggebend war, zu denken, dass wir irgendwie scharf auf sie wären. Also
unfassbar,
ein bisschen absurd. Und dann ja auch dich, Eva, versucht haben. Der eine hat dir ja versucht, an den Hintern zu fassen, woraufhin ich ziemlich laut aufgeschrien habe.
Danke dafür.
Und dann sind wir auch direkt gegangen und haben das Interview abgebrochen und der Typ meinte noch so, wir wären voll Schlampen und hat uns einfach noch so beschimpft. Das war echt voll krass. Also es war echt so, sich was nehmen wollen und davon einfach ausgehen, dass es okay ist. Und wenn dann aber eine Grenze aufgezogen wird, dann zu sagen, du scheiß Schlampe, verpiss dich, ich wollte dich sowieso nicht.
Ja, genau.
So, das ist richtig krass. Ich fand es richtig krass.
Ja, das war schon auch ein hartes Thema. Und ich fand auch, das hatte so viele Ebenen, auch im Nachgang noch, wie andere Leute darauf reagiert haben, so von wegen, wir sind ein bisschen selber schuld und so weiter. Naja, egal. Jetzt sind wir schon mal bei dem Thema, wie sieht es denn bei dir aus mit sexuellen Übergriffen? Ich weiß, ist nicht also immer geil, darüber zu sprechen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es sau wichtig ist, manchmal das auch so ganz konkret zu benennen und sichtbar zu machen und auch vielleicht Männern begreiflich zu machen, wie viel von dieser Scheiße tagtäglich passiert. Und ja.
Also ich habe auf jeden Fall diverse Erfahrungen in verschiedenen Situationen gehabt, wo ich einfach krass zum Sex gedrängelt wurde, so lange, bis ich einfach eingeknickt bin, weil ich keinen Bock mehr hatte oder keine Kraft mehr hatte, mich zur Wehr zu setzen und dann dachte, ah, scheiße. Ich glaube, das war im Nachhinein für mich betrachtet auf jeden Fall eine sexuelle Übergriffigkeit, obwohl ich das damals, glaube ich, nicht so betrachtet hätte, weil ich dann immer gedacht hätte, naja, ich habe ja zugestimmt, also irgendwie zugestimmt. Und sozusagen meine Not oder diese Bedrängung hätte ich damals nicht so viel Raum gegeben, wie ich das heute tue. Ansonsten bin ich auch in so Situationen geraten, wo mir so ein schlechtes Gewissen gemacht wurde, dass sowas gesagt wurde wie, ey, du hast mich jetzt hier geil gemacht und willst jetzt mich so zurücklassen oder was? Oder
Klassiker.
Was auch schon ein paar Mal vorgekommen ist, dass Typen halt meinten, ihnen tun die Hoden weh, weil sie so einen Druck drauf haben und müssen jetzt auf jeden Fall abspritzen. Was auch, also einfach auf irgendeine Art und Weise Druck machen, dich in die Enge drängen, dir ein schlechtes Gewissen machen und dir das Gefühl vermitteln, das ist jetzt deine Aufgabe. Ansonsten ganz konkret gibt es so zwei Situationen. Von der einen würde ich gerne nicht erzählen, aber bei der anderen war es auf jeden Fall so, dass ich da auch auf Arbeit, da habe ich in einer Bar gearbeitet, von dem Typen abgefüllt wurde. Ich hatte das nicht bemerkt. Der hatte immer wieder nachgegossen. Also denke ich auf jeden Fall im Nachhinein, dass das so war, weil ich war relativ sturzbetrunken von einer Sekunde auf die andere und weiß dann halt nur noch, dass ich nackt am nächsten Morgen neben dem aufgewacht bin und nur so dachte, fuck. Und dann bin ich halt losgesteuert und bin halt erstmal sofort, also der hat auch super tief geschlafen und ich bin, weil die Tür auch verschlossen war, ich bin dann aus dem Fenster geklettert und bin dann erstmal als erstes zur Frauenärztin gefahren, hab mir eine Pille danach geben lassen. Und das war echt ziemlich krass für mich. Und was auch krass war, ist, ich bin diesem Typen ja immer noch mehrmals begegnet, weil der dort auf Arbeit, wo ich gearbeitet habe, auch gearbeitet hat. Und ich hatte so ein unfassbares Schamgefühl immer, wenn wir uns begegnet sind. Also ich habe dann immer weggeguckt und konnte ihm nicht mehr in die Augen gucken. Und ja, ich habe mich einfach super beschämt und schlecht gefühlt. Das ist irgendwie so ein Bewusstsein, was sich erst in den Jahren entwickelt hat, wie viele Dinge eigentlich so passiert sind, die überhaupt nicht okay waren.
Ja, wie schnell man das relativiert, ne? Und dann irgendwie so...
Ja, ich glaube, ich hatte so eine ganz klassische Vorstellung von Vergewaltigung. Und wenn diese klassische Vorstellung von, da kommt der Unbekannte nachts und drückt mich in den Hausflur, dann ist alles andere, ja, naja, du warst betrunken, du hättest ja nicht trinken müssen.
Ich glaube auch, man könnte da wahrscheinlich noch 1000 Stories erzählen. Also bei mir, also es geht immer sofort, da kommen dann so viele Sachen, die plötzlich aufploppen. Aber was mir gerade noch einfällt, wenn wir noch mal kurz auf das Disco-Beispiel von dem Interviewten gerade zurückkommen, ich glaube, man muss da noch ein bisschen was dazu sagen, weil das jetzt in dem Beispiel zum Beispiel auch sehr danach klingt, als hätte der Typ einfach seine Triebe nicht unter Kontrolle und wäre so mega notgeil, dass er dann, also zum Beispiel auch in Verbindung mit Alkohol, einfach übergriffig wird, um sich Befriedigung zu verschaffen.
Ja, aber mit Blick auf die Täter-Betroffenen-Statistiken zeigt sich ja, dass es vor allem Männer sind, die gegenüber allen anderen sexuell übergriffig werden. Und dann müsste man sich schon auch die Frage stellen, wie das denn zu erklären ist. Also zumindest, wenn man allen anderen Geschlechtern nicht ihren Sexualtrieb absprechen will.
Ja, ne, weil ansonsten müssten Frauen ja, wenn sie notgeil sind, genau das Gleiche machen. Passiert aber einfach de facto nicht in dem Maßstab. Und deswegen gehen ja auch die meisten Theorien zu sexualisierter Gewalt eigentlich davon aus, dass es bei Übergriffen darum geht, Macht herzustellen. Und dass dieses Machtherstellen aber schon auch ganz klar aus so einer Vorstellung von Männlichkeit heraus, wo Männlichkeit halt immer über Weiblichkeit steht und Frauen abgewertet werden.
Mhm. Ja, klassisch, patriarchal.
Voll.
Und Gewalt gegen Frauen und insbesondere sexualisierte Gewalt vermittelt das Gefühl von so absoluter Macht über den weiblichen Körper und damit verbunden eben das Gefühl, dass man sich einfach nehmen kann, was man gerade will und dass man dann irgendwie geartetes Recht drauf hätte.
Mhm. Und da muss man ja noch gar nicht über so krasse Sachen sprechen. Also häufig geht es ja schon viel kleiner los. Also jetzt zum Beispiel beim Flirten oder so bei Annäherungsversuchen und einfach auch so, dass Grenzen so ganz absichtlich überschritten werden oder überhaupt nicht erfragt werden. Also ja. Oder was man früher auch so ganz klassisch kannte, dass eine Frau eigentlich nur spielen würde, also so Spielchen treiben würde. Und wenn sie Nein sagt, dann ziert sie sich nur und meint eigentlich ja.
Und dieses Zeichen senden ist ja klar das nächste doofe Thema. Ja? Also wir erforschen, wie Menschen miteinander Zeichen subtil senden, um zu flirten. Aber eigentlich könnten wir uns ja auch sagen, hey, du bist übelst cool, du gefällst mir. Wollen wir mal ein Bierchen trinken oder wie bist du hierher gekommen oder was auch immer. Also, dass man halt konkret sagt, dass man sich irgendwie toll findet und anziehend findet. Und es geht aber nicht, weil eben ja auch beigebracht wird oder auch nicht beigebracht wird, wie man zu flirten hat, ne? Wie man sich dem anderen Geschlecht anzunähern hat. Es wird einem ja über Medien und Erziehung oder Freundeskreise ja auch irgendwie erstmal beigebracht und erzählt. Und alles andere muss man selbst probieren. Ja. Und austesten.
Ja, das finde ich als ganzes Thema so extrem schwierig. Also sowohl Grenzen setzen, Grenzen erkennen und dann aber auch über solche Sachen zu reden und irgendwie einen Konsens herstellen zu können.
Ja, und es ist ja schon auch so, dass Leute schnell mal argumentieren, dass so voll der Zauber verloren ginge, wenn man sich einfach sagt, dass man sich gut findet. Und ich meine, es stimmt, ne? Also die Hälfte aller Liebesfilme funktioniert über so Missverständnisse und Unsicherheit, ob die beiden Hauptfiguren sich nun wirklich gut finden oder vielleicht doch nicht.
Ja, voll. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch schon mehrmals mit Männern gesprochen, die total verunsichert sind, weil sie meinen, sie haben irgendwie mit einer Frau gesprochen und sie gefragt, ob sie küssen dürfen zum Beispiel, also gerade aus diesem Konsens-Ding heraus. Und dann hieß es halt nein. Und dann später haben sie nochmal darüber gesprochen und sie meinte, du hättest mich einfach küssen sollen. Und das war dann immer so, dass die Typen, mit denen ich da geredet habe, also die wussten halt gar nicht mehr, was sie jetzt eigentlich machen sollen. Sollen sie jetzt nachfragen oder nicht?
Mhm. Ja, dass so angeblich diese, also das ist auch so, also dass dann so angeblich die Romantik, das Knistern verloren geht, wenn man es sich vorher schon sagt.
Genau.
Also ich höre halt in Gesprächen zu, ich versuche mich echt, wo es nur geht, mit zu hinterfragen, genauso wie viele feministische Forderungen genau das einfordern, dass wir Sachen reflektieren, hinterfragen sollen, neu denken sollen. Und ich nehme mich da echt so gut ich kann Dingen an und da merke ich einfach, das ist so ein Punkt, wo ich ein Teil der Gesellschaft bin und merke, dass die Gesellschaft sich wahrscheinlich nur langsam ändern wird, weil wir fordern alle Gleichberechtigung ein und irgendwie eine sehr achtsame Art und Weise von Männern. Und ich weiß nicht, ob es, also ich weiß nicht, was die Gründe sind. Vielleicht wollen ja auch Männer einfach mehr initiativ flirten. Aber ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen. Ich glaube, die Hälfte aller Typen und Männer will auch gern einfach mal die Prinzessin sein. Und die Hälfte aller Typen und Männer will auch gern mal nicht in der Disco stehen und 10 Frauen anstarren müssen, sondern selber, also keine Ahnung, es ist ja auch irgendwie pervers, ne? Dass das halt so ist, dass Männer irgendwo ankommen und 10 Frauen anstarren, um dann halt initiativ werden zu können, weil eine Frau das erwidert und zurückguckt oder lächelt und man dann in ein Gespräch kommt oder so.
Naja, da muss halt noch ein bisschen was passieren und ich muss inzwischen sagen, dass ich es tatsächlich relativ sexy und attraktiv finde, wenn mir jemand sagt, dass er mich gut findet und ich glaube, also langsam kann ich damit zum Beispiel auch besser umgehen.
Ja, ich erinnere mich und dich daran. Das war auf jeden Fall nicht immer so. Aber klar, das braucht halt auch ein bisschen Lernen. Und ich glaube, an sich ist es 1000-mal besser als diese ganzen Spielchen und Strategien und kalte Schulter zeigen, 3 Tage nicht melden, Regel und so weiter. Ich denke, dass das eigentlich alles richtiger Quatsch ist, der alles unnötig kompliziert macht und Beziehungen verdirbt.
Ja. Ja.
Beziehungsweise dann halt so dieses, was dann so als Verliebtheits- oder Verknalltheitsgefühl wahrgenommen wird, eigentlich so diese Unsicherheit.
Ja, ne? eigentlich nur Wahnsinn und gar nicht wirklich ein Genuss. Ja, wobei ich jetzt schon das Gefühl habe, dass sich da auch insgesamt was tut, also so in der ganzen Gesellschaft und man auch insgesamt mehr über Grenzen und Konsens redet. Und es gibt ja auch so gesamtgesellschaftliche Initiativen, die die Konsenskultur stärken wollen und so auch für dieses Nein heißt Nein eintreten und so weiter.
Obwohl auch das, wie wir schon in einer der früheren Folgen gesagt haben, immer nur begrenzt erfolgreich sein wird. Denn auch wenn man über Sexualität redet, spielen Machtverhältnisse eine Rolle. Und die sind im Patriarchat eben noch ungleich und nicht allen ist es daher möglich, auf die gleiche Weise darüber zu kommunizieren, was sie eigentlich wollen und worauf sie keine Lust haben. Aber klar, ich würde auf jeden Fall sagen, dass insgesamt da was in Bewegung ist.
Jetzt letztes hatte ich gerade ein ganz gutes Gespräch mit meiner Mutter zu dem Thema, wo ich mit ihr da zum ersten Mal auch offen darüber gesprochen habe und interessanterweise sogar mit meiner Großmutter, wo meine Freundin mit dabei war. Also nicht über meine Großmutter, sondern mit meiner Großmutter, was ich auch spannend fand, dass sie halt sie hat das Thema sogar angeschnitten gehabt, dass wir in unserer Generation da ein bisschen anders ticken und ein bisschen einfacher sind und Partner häufiger wechseln und dass wir doch heiraten sollten, wenn wir schon darüber nachdenken, ein Kind zu machen. Und da habe ich mit ihr aber auch auf einer angenehmen Ebene debattiert, dass sich die Zeiten geändert haben und dass ich es halt für mich nicht so als den Mittelpunkt sehe, einen Menschen zu heiraten, bevor ich mit ihm in eine Kiste springe oder mit ihm ein Kind habe, nur wenn wir verheiratet sind. Das ist eigentlich ganz cool.
Und das haben ja auch andere gesagt, also gerade Stichwort Tabuisierung. Insgesamt ist die Gesellschaft schon freizügiger geworden und für viele Menschen ist das ja auch sehr, sehr hilfreich.
Ja, also das war ganz furchtbar. Also diese Offenheit, wie man heute kennt, würde doch kaum noch einer machen, der jetzt, ne, Eltern und so weiter, ist man doch irgendwie freizügig und ja, keine Ahnung. Aber das war wirklich total verklemmt, total. Und da freue ich mich eigentlich, dass ich eigentlich schon relativ im jugendlichen Alter, sag ich mal, als Kind ja weniger, aber im jugendlichen Alter dann doch mit Leuten oder mit Leuten zusammen war, die dann wirklich weltoffener waren, die es auch nicht so verklemmt waren, die manchmal haben sie dann gesagt, wo kommst du denn her? Kommst du vom Mond? Oder, ne? So, und da habe ich natürlich für mich selber auch viel dran gearbeitet, um das zu überwinden und auch vor allen Dingen eine ganz andere Sichtweise auf bestimmte Dinge denn zu haben. Ne?
Das heißt, du hast es anders gemacht denn bei deinen Kindern, ne?
Auf jeden Fall. Ja, total dann Freizüge. Man ist auch mal völlig frei von Kindern, von Eltern. Wir haben das jedenfalls sehr offen. Wir sind ja auch zum FKK und so weiter gegangen. Also da wurde das alles, da hat ja auch manchmal gesagt, du lieber Himmel, wie war das denn bei dir, ne? Also zu Hause?
Und trotzdem muss auch da gesagt werden, obwohl inzwischen alles sehr viel freizügiger ist, ein sexuelles Tabu besteht noch immer, gerade was die weibliche Sexualität angeht oder auch sexualisierte Gewalt. Da wird nach wie vor kaum drüber gesprochen, insbesondere nicht bei Männern. Und da muss unbedingt was passieren, um die Dinge zu verändern.
Bei uns zu Hause ist es so, kein Thema in dem Sinne, wie soll ich jetzt sagen, also mit meinen Kindern rede ich darüber nicht, die haben ihren eigenen Kopf. Die Große möchte mit mir darüber gar nicht reden. Mit meiner Frau sind wir uns so einig, wie sich das alles verhält und mit anderen, ja, selten, ganz selten mal so ein Gespräch auf der Arbeit, aber ist auch sehr selten. Da muss man auch schon einen Kollegen haben, mit dem man relativ vertraut ist, sag ich mal, sonst rede ich nicht darüber.
Dass es einfach auch ein Problem ist, dass für so viele Männer das immer noch so ein Problem ist, darüber zu reden oder zu reflektieren. Also dass es einfach so eine unsichtbare Komponente ist oder einfach so ein Thema, was irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass wir in unseren Kreisen oder wie wir uns damit auseinandersetzen, schon irgendwie nicht zur Norm an Männern gehören in der Gesellschaft, wie sich darüber ausgetauscht wird. Vielleicht ist es jetzt gerade hoffentlich irgendwie ein Umbruch, dass die jüngeren Leute das vielleicht schon eher machen. Oder halt, das ist auch super interessant für irgendwelche Forschung oder so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es einfach immer noch wahnsinnig viele Männer gibt, die das einfach so als absolut rotes Tuch sehen. Und das könnte aber so viel helfen, weil nur damit kannst du halt erstmal in den Prozess kommen, dir selber zu helfen, weil du drunter leidest, und zu verhindern, dass du halt anderen irgendwie Leid zutust.
Das finde ich halt so so seltsam, irgendwie zum Beispiel sexuelle Gewalt, da jeder weiß, dass es schlecht ist und dass es nicht geht und dass man das nicht darf, so platt gesagt, aber trotzdem passiert es halt. Und ich denke, dass in so vielen Freundeskreisen oder Freundinnenkreisen ja halt solche Sachen passieren, aber das so unter der unterm Radar irgendwie läuft und das in Männerrunden irgendwie auf den Tisch zu packen und irgendwie.
Ja, es darf einfach überhaupt nicht mehr möglich sein, da wegzuschauen. Und ich finde, es ist schon spannend in der Hinsicht, wie viel momentan eigentlich in allen Bereichen der Sexualität passiert und wie stabil aber das Tabu und auch das heteronormative System gleichzeitig ist. Also natürlich je nachdem, wo man hinschaut.
Würdest du sagen, dass Sexualität für dich über einen langen Zeitraum eher was war, was man sozusagen macht, um Kinder zu zeigen? Also dass es eher der Fortpflanzung dient oder dass es auch was Spaßiges ist?
Ne, es ist immer Spaß. Solange wie es mit dem Mädel ist. Du, hör mal zu. Ich bin seit über 33 Jahren treudoof.
Und schon bereut?
Naja, das wird jetzt zu persönlich.
Okay, gut. Wieso,
Fremdgegangen bin ich nie. Das?
Höchstens im Kopf.
Egal unter welchem Regime. Gedanken sind immer noch zollfrei in diesem wunderschönen deutschen Lande. Auch wenn ich mal nackt die Swipe im Fernsehen mir angucke.
Ich glaube, da müssen wir uns beide jetzt mal kurz zurückhalten, um nicht zu viel dazu zu sagen oder das nicht komplett auseinanderzunehmen. Aber ja, also so eine Heterosexualität und Werte aus Zweierbeziehungen und Kernfamilie wie so Treue versus Fremdgehen und so sind halt immer noch so krass stark verankert.
Ja, und es wird dann auch sehr schwierig, sich davon zu lösen, wenn das gesellschaftlich so verfestigt ist. Obwohl es teils einfach nur Strukturen sind, die mal notwendig waren, um das kapitalistische Produktionssystem im Sinne des lohnarbeitenden Mannes und der Hausfrau am Laufen zu halten. Und man muss echt sagen, dass es ein großer Verdienst, gerade auch so mutiger, feministischer Frauen, die sich in Bewegung gesetzt haben, war, dass sich da was getan hat. Und ich glaube, das ist für so viele Menschen extrem hilfreich, dass dieser Zwang, normal zu sein, immer mehr bröckelt. Voll. Und ich glaube, an der Stelle auch nochmal vielleicht wichtig zu sagen, dass es eben doch sinnvoll ist, sich in Bewegung zu setzen und für Dinge zu streiten und Forderungen aufzustellen. Mhm. Es ist zwar oft sehr langwierig und man denkt oft, passiert da eigentlich was und was bringt jetzt die Demo? Aber es macht auf jeden Fall Sinn, denn es haben sich ja auch schon Dinge verändert. Auch wenn man manchmal den Eindruck hat, dass man die dann später wieder streiten muss, weil es dann so Backlashes gibt oder so. Aber ja.
Ja, wenn es die Lebensrealität von Menschen verändert, dann ist halt auf jeden Fall schon was gewonnen.
Mhm. Aber ich glaube, es könnte viel schlimmer sein, irgendwie mit solchen Selbstzweifeln oder sowas, die deswegen aufkommen, weil auch gerade das so ganz politisch zu fassen und zu sagen, das ist irgendwie ein Geschlechterdruck, den man vom Patriarchat kriegt und sowas, damit kann man gut an sich weghalten, finde ich.
Und umso wichtiger halte ich es nach wie vor, da dran zu bleiben und die Dinge aufzubrechen und Neues zu probieren, also abseits des Gewohnten auch. Gerade auch für Menschen, die da eben keine Privilegien genießen und ganz anders zu kämpfen haben mit ihrer Geschlechtsidentität oder auch Sexualität.
Weil also was männlich-weiblich angeht, ja auch Sexualität auf jeden Fall ein spannendes Thema ist oder ein Thema ist, wo man sich von diesen Rollen ganz gut entweder beherrschen lassen kann oder auch irgendwie frei machen kann. Und das hat bei mir auch ganz viel gemacht, da zu merken, dass es voll das weite Feld ist und dass du halt, sei es jetzt männlich oder weiblich, was auch immer das für dich bedeutet, ganz unterschiedlich ausleben kannst oder dominant oder nicht dominant oder was auch immer, aber dass du halt das nicht, dass eigentlich nichts, was du mit jemandem anderen anstellst oder der mit dir, besonders männlich oder weiblich sein muss oder so. Ne? Das ist total cool, wenn man da auch jemanden hat, mit der Person man das irgendwie entdecken kann oder die da auch nicht in diesen Rollen denkt. Und das muss man, glaube ich, dafür muss man nicht queer sein. Also ich glaube, das kann man auch gerne als Heteropaar oder wie auch immer irgendwie in Frage stellen. So, ne? Also ganz davon abgesehen, dass es, glaube ich, unheimlich viele Menschen gibt, die überhaupt gar nicht aus ihren Rollen da raus wollen und das total cool ist und womit ich auch total cool bin. So, ne? Es gibt viele Frauen in meinem Umfeld, die wollen diese Frauen sein und die wollen irgendwie ein bestimmtes Frauenklischee vielleicht auch bedienen und fühlen sich damit offensichtlich wohl. Und genauso gibt es Männer und die lasse ich auf jeden Fall auch so sein. Ich kritisiere sie halt manchmal dafür, weil es auch nicht immer alles fair ist dann gegenseitig gegenüber, aber ja.
Und dennoch, Homosexualität oder auch verschiedene Geschlechtsidentitäten, die nicht der sogenannten Norm entsprechen, werden immer noch krass diskriminiert. Und wie gesagt, wir machen zu beidem auch nochmal eine Extra-Folge. Aber wie gesagt, gleichzeitig öffnet sich die Gesellschaft und es finden zum Beispiel auch weniger traditionelle Liebes-, Beziehungs- und Sexualitätsentwürfe, wie zum Beispiel Polyamorie, ja schon eine gewisse Akzeptanz.
Ja, und an der Stelle finde ich es auch immer bemerkenswert, wie man dann, also wenn genau solche neuen Modelle irgendwie aufkommen, wie sehr die Sexualität auch in die Gesellschaft zurückwirkt. Also wenn sich da Dinge verändern, dann führt das wiederum auch zu so einer Bewusstseinsveränderung und Dinge entwickeln sich dann irgendwie weiter. Also das merke ich schon auch so ganz praktisch im Kleinen an mir. Also je mehr ich mich vom Gedanken von dieser monogamen Zweierbeziehung irgendwie verabschiede, desto mehr geht mir auch auf, was damit eigentlich so verbunden ist. Also so Besitzansprüche oder diese Mann-Frau-Dynamiken und was demgegenüber auch so an Neuem gewonnen werden kann. Gerade so hinsichtlich Kommunikation und Beziehungsführung, weil das wird dann halt einfach notwendig. Und gerade wenn noch mehr als nur eine Person im Spiel ist oder auch so alleine schon an Möglichkeiten, wenn ich mich nicht nur an Männer als Sexualpartner wende. Auch wenn es auf jeden Fall krass viel Arbeit ist und permanente Auseinandersetzungen irgendwie bedeutet. Also gerade wenn man so an Sachen wie Eifersucht zum Beispiel denkt.
Auf jeden Fall und gleichzeitig finde ich, dass es auch okay sein muss, wenn Leute keine Zeit oder Lust haben, sich ständig mit ihrer Gefühlswelt auseinanderzusetzen, auch so mit der ständigen Perspektive sich optimieren zu sollen, was ja, finde ich, schon in den allermeisten Lebensbereichen der Fall ist. Und es soll kein Aufruf dafür sein, irgendwie in dem zu verharren, wie es ist. Aber ich finde es schon auch erstmal wichtig, dass Leute überhaupt erstmal so auf sich selbst und ihre Gefühlswelt klarkommen und sich eben auch Gedanken darüber machen, wo so ihre Unzulänglichkeiten, aber eben auch ihre Verletzlichkeiten liegen und sich damit vielleicht auch erstmal okay zu finden und dann von dort aus ganz entspannt zu gucken, hey, was will und kann ich irgendwie angehen? Und ja, finde es eben anstrengend, wenn man einfach permanent das Gefühl hat, so im Defizit zu leben, weil man es eben nicht schafft, fortschrittlicher zu lieben oder zu leben. Und denn das ist so ein Ding, wo ich manchmal finde, dass das so einen absurden Turn nimmt, wenn ich einfach schon wieder das Gefühl habe, das so handhaben zu sollen, dass andere es für richtig halten. Zumal es ja trotzdem so ein zeit- und kräftetechnisches Privileg ist, sich so viel mit sich selbst auseinandersetzen zu können.
Ja, und ich meine, es sollte einfach um Liebe gehen, ne? Dann liebt man halt eine oder mehrere Personen, fuck it.
Ja, voll. Und genau nochmal zurück, wir waren ja gerade bei Unsicherheiten. Bei ganz vielen Unsicherheiten hilft es, denke ich, das Thema Sex einfach auch nur ein kleines bisschen weniger so zu denken, dass es der Gesellschaft in den Kram passen muss.
Also Sex wird sehr oft dann immer verhandelt am Ende als, ja, ne? Ja. Penis geht in irgendeine Öffnung und fertig so. Und das finde ich mega die spannende Auseinandersetzung, die mir auch mega viel geholfen hat in ganz vielen Struggles, die ich immer mit Sex hatte. Mich irgendwie selber manchmal zu fragen, ob mir das jetzt vorkam wie Sex zum Beispiel. Wenn ich keinen Penetrationssex hatte zum Beispiel. Und ich habe irgendwann gemerkt, so natürlich kommen mir ganz viele Sachen vor wie Sex. Ja, am Ende ist Sex ja irgendwie fast eine Interpretation von körperlichen Handlungen. So. Voll. Und ich glaube, dass das irgendwie wichtig ist. Das wäre in meinen Augen wichtig, diesen Begriff auszuweiten, sozusagen. Ja, das ist erleichtert, glaube ich, ganz vieles.
Ja, für alle.
Voll. Ja. Voll. Ein Kumpel hat mir erzählt, dass er vor einem Jahr oder so den besten Sex seines Lebens hatte. Und es war so mega distanzierter, ultra langsamer, ultra sensibler, so ein Prozess, bei dem so tatsächliches Penetrationsgeschehen so eine mega kleine Rolle gespielt hat. Und es war so, also ich fand es so, so flashig, dass das dann so das Niceste ist, was er erlebt hat. Und er war so richtig so, boah, sick irgendwie, weil das Narrativ ja einfach so ja, das voll, Gegenteil voll. Davon ist. Einfach so, dass so eigentlich sozusagen ich das Gefühl habe, für den Mann gilt es als das beste Sexualerlebnis, wenn er einfach so richtig so Penetration in Reihenform. 3-4 Stunden
lang.
Genau, aber das ist also
Sport treiben. So.
Das halte ich, glaube ich, eigentlich, ich glaube, fast für die allermeisten Menschen ist das ja auch irgendwo ein bisschen langweilig irgendwann dann.
Ja, und da wir jetzt schon beim Thema sind, wie guter Sex aussehen kann und wir darüber reden, wie denn eigentlich so eine befreite oder bessere Sexualität aussehen kann, wie ist es bei dir? Hast du eine Vorstellung, wie du dir das eher wünschen würdest?
Ich würde auf jeden Fall erstmal für mehr Offenheit, vor allen Dingen bei Männern, auch unter Männern, also dass sich da einfach mehr aufbricht, plädieren. An der Stelle vielleicht auch so ein Tipp, also es gibt in Leipzig den Sex Talk 3000. Da hatte ich den Eindruck, dass es für viele ziemlich cool ist, weil da einmal im Monat irgendein bestimmtes Thema, was vorher vorgegeben und auch vorbereitet wird, besprochen wird. Ansonsten in Berlin Laura Merit zu finden, auch auf der Seite Sexklusivitäten oder einfach mal nach Laura Merit im Internet gucken. Ansonsten ja genau, einfach so sexpositive Ansätze fahren, lesen, sich selbst und gemeinsam bilden, austauschen, Erfahrungsgruppen machen, kritische Gruppen machen und einfach auch Dinge ausprobieren. Na und ansonsten ist es immer gut, glaube ich, Feminist und Feministin zu sein.
Ja, ich würde sagen, es ist bei mir ähnlich. Ich glaube auch, für mich ist Kommunikation wirklich wesentlich. Auch weil ich merke, dass ich da eben selber noch so krass viel lernen muss. Aber dass, wenn man das schafft, mit jemandem darüber zu sprechen, dass das nicht nur die Sexualität verbessert für einen selber und auch zwischen Personen, sondern auch so eine ganz neue Form von Intimität schafft und auch für die Beziehung irgendwie cool ist. Und was ich auch merke, ist, mir hilft es unglaublich dolle, mir einfach Zeit zu nehmen und währenddessen so ein bisschen genauer nachzufühlen und nicht so eine Choreografie irgendwie abzuziehen. Sondern genau, man kriegt dann halt ganz anders mit, was jemand gut findet, was man selber auch gut findet, einfach weil man so ein bisschen Zeit hat, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Zeit ist für mich schon ein wesentlicher Faktor. Aber abgesehen davon stellt sich dann trotzdem die Frage, wie jetzt eine andere Form der Sexualität so gesamtgesellschaftlich umzusetzen ist.
Also erstmal ein Provisorium schaffen und ich würde sagen, mehr Aufklärung, bessere Pornos mit ganz unterschiedlichen Bildern und Erzählungen. Und zwar kostenlos.
Ja, das war ja auch was viele Interviewte meinten.
Und ich meine, das Problem, es kommt aber wirklich hauptsächlich aus natürlich einem gewissen Pornokonsum und komplett. Da halt aus irgendwie einer Machtdynamik heraus, die sich da irgendwie so widerspiegelt. Und ich glaube, das müsste man halt auch viel früher schon oder vielleicht auch gerade in solchen Aufklärungsunterrichten thematisieren und so sagen müssten, das ist nicht real, so, es gibt halt eine andere Art von Sex und so müsste ein Aufklärungsunterricht aussehen, anstatt irgendwie das klassische Bio-Ding, wo dann der Holzdildo rumgeht und dann jeder mal irgendwie das Ding darüber. Also das hat auch, ne, aber.
Und das ist schon so. Die Frauen haben Frauenärzte und die, ich hoffe, ein guter Frauenarzt sagt auch psychologisch, das, du sollst dich nicht schämen, sei body positive. Und ein Männerarzt sagt einfach, nimm die blaue Pille, dann geht dein Pimmel schon wieder. Und das fand ich albern und ich würde da nie wieder zu diesem dämlichen Arzt gehen.
Glaube voll, dass das nice ist, wenn Eltern es schaffen, diesen riesigen Mythos Sex so ein bisschen zu entzaubern und ihren Kindern zumindest so ein bisschen das Gefühl zu geben, dass es irgendwie ein Teil vom Leben ist, wie andere Teile auch. Und das hätte ich, glaube ich, hätte mir sehr gut getan. Nicht, um dass ich dann unbedingt früher in der Lage gewesen wäre, mein erstes Mal zu haben oder das irgendwie einfacher gewesen wäre, das war extrem schwierig. sondern auch, dass ich sozusagen, selbst wenn es länger gedauert hätte oder so, wäre mein Umgang, glaube ich, damit irgendwie weniger angstbehaftet und so. Ich wäre weniger lost gewesen damit.
Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich mir tatsächlich vorgenommen habe, halt eben nicht in so eine Mystifizierung und auch ganz früh schon in dieses Bienchen, Blümchen und sonst was abzudriften, sondern einfach klar zu erklären, was es ist und auch dann immer damit zu sagen, dass man sich dann irgendwann dazu bereit fühlt, wenn man sich dazu Gedanken gemacht hat und das irgendwie mit sich ausgehandelt hat und sagen, es wird den Zeitpunkt geben, wo es das passieren wird oder nicht. Beides ist in Ordnung, aber es ist halt wirklich direkt und ganz klar anzusprechen, ist so etwas, was ich mir so als Vorsatz genommen habe, wenn ich mal Vater bin und das irgendwie erklären muss.
Irgendwie muss ich gerade lachen, weil du gesagt hast, dass man sich irgendwann dazu bereit fühlt. Und ich glaube, dass Sex für mich auf jeden Fall den Charakter hat, dass es immer Momente gibt, in denen ich mich nicht bereit dafür fühle. Also egal auch, wie oft ich Sex habe, weißt du?
Und das kann man vielleicht auch mal festhalten. Sex ist halt mit Unsicherheiten verbunden und trotzdem gilt es, es für alle entspannter zu machen. Und ich liebe es, wenn wir mit so hoffnungsvollen Interviewauszügen enden.
Ja, das finde ich auch immer besonders schön. Mhm. Aber jetzt müssen wir trotzdem zum Ende kommen. Und ja, in 2 Wochen geht es weiter mit einem anderen Thema. Und zwar Homosexualität und die Angst der Männer vor Weiblichkeit und Schwulen.
Also gar nicht so anders. Reiht sich eigentlich ganz gut ein. Aber genau, bis dahin könnt ihr euch gerne alle früheren Folgen anhören unter Spotify, Deezer oder direkt auf unserer Homepage revolte-jetzt.de.
Ja, und diesbezüglich eine kleine Bitte. Wir wollen nämlich unsere Seite aufpolieren und dafür brauchen wir ein bisschen Cash. Insgesamt wäre es cool, wenn wir in den nächsten 3 bis 4 Wochen auf so 200 Euro kommen würden. Das heißt, jede und jeder von euch, der die einen 5er locker machen kann, da würden wir uns riesig drüber freuen. Und genau, ansonsten bis zum nächsten Mal. Liebste Grüße an unsere Hörerinnenschaft. Und
bis bald.
Some people say a man is made out of mud. Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe. Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven. A mind that's weak to the company store.